Also, als der Stefan das Geschichtli vorverzählt hat, ist mir etwas in Sinn gekommen, das ich selber erlebt habe, wie nach dem Mal. Und das möchte ich euch einfach noch zum Anfang erzählen. Nebst dem, was nachher kommt. Dann kann ich dort wie ein Papier ordnen und euch das erzählen. Ich habe einst an Weihnachten ein paar Unterhosen bekommen. Und ich habe wirklich gerannt. Weil erstens hat mir der Schnitt nicht gepasst und zweitens, also was soll ich mit Unterhosen zu Weihnachten machen? Und ja, die Eltern haben dann gefragt, hast du keine Freude? Und ich habe gesagt, nein, den Schnitt kann man nicht anlegen. Und dann hat der Vater gesagt, ich habe das Gefühl, dass sie gegeben sind. Und dann, ja, irgendwann habe ich sie doch gleich angelegt. Und irgendwann waren sie meine Lieblingsunterhosen. Einfach nur eben so wie das Geschenk, das der Stefan hat erzählt, das vielleicht auf den ersten Augenblick überhaupt nicht gut aussieht. Ja, ich habe gerannt, oder? Ich war wirklich so enttäuscht ab diesen Unterhosen. Und dann habe ich sie zuletzt gerne gehabt. Wir möchten heute auch ein paar Personen anschauen. Und zwar haben wir drei Teile. Ich möchte schauen, wie das eigentlich vom Ursprung her bis zu Jesus, wie das der Plan läuft. Und dann möchten wir noch mit den anderen den Josef anschauen und Maria anschauen. Und dann probieren wir hier so daraus etwas für unser Leben rauszunehmen, das uns vielleicht ein bisschen helfen könnte, in dieser Zeit an den Schlag zu kommen. Die Geschichte vom Stall, die hat schon viel früher angefangen. Die hat angefangen, wo man noch gar nichts davon hat gedacht, dass einmal das in einem Stall stattfinden könnte. Nämlich schon bereits im 1. Mose, Kapitel 3, und Vers 15 hat Gott zur Eva gesagt, und ein Nachkommen von dir wird der Schlange, dem Satan, was er verführt hat, den Kopf zertreten und die Schlange wird mit Fersen beißen. Also es ist irgendwo das Weihnachten, das nachher viel später war, ist wie skizziert worden von Gott. Man hat sich dort sicher noch nichts darunter vorstellen können. Man hat sich nicht vorstellen können, wie das wird sein. Aber es ist skizziert, vorgezeigt worden. So, jetzt ist es gegangen. Nachher habe ich nicht mehr viel gefunden, bis wieder zum Abraham. Beim Abraham heisst es, in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter. Also sollen alle Geschlechter wieder mit Gott, dem Vater, versöhnt werden, der das möchte. Das war beim Abraham. Und nachher beim Isaac, war wieder so eine Verheißung, ich wollte den Bund, den ewigen Bund mit dir aufrichten. Und im Jakob hat wieder ein Segen bekommen, alle Geschlechter sollen in dir gesegnet sein. Judah hat nachher auch wieder eine Zusage bekommen, ein Nachkommen von Jakob, hat wieder eine Zusage bekommen, dass er immer sein Geschlecht, immer das Zepter werde in der Hand haben und eine Königsherrschaft werde haben, die in Ewigkeit ist. Und dann ist lange nicht mehr. Und dann kommt wieder der David. Und dort möchte ich euch mal einen Text lesen in 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 11. Das ist das, was Gott David sagt, als Prophezeiung auf seinen Sohn, aber auch auf seine Nachkommen. Und der hier so heißt: Nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Deine Nachkommen aber werden für alle Zeiten Könige sein. Niemand wird sie je vom Thron stoßen. Das sind die direkten Vorhersagen, die ich jetzt hier möchte erwähnen möchte, sind nachher noch im Jesaja wieder Sachen, die wie die Jungfrauengeburt und dann eben, dass der Nachfolger soll Friedenfürst sein, ewig Vater und all das. Auf der anderen Seite hat der Jesaja auch das Leiden von Jesus schon bereits vorausgesagt. Und mit diesen Ausführungen kommen wir nachher schon langsam zum Neuen Testament. Und ich habe meine Gedanken habe ich zu Grund gelegt, eigentlich die ersten zwei Kapitel von Matthäus und die ersten zwei Kapitel von Lukas. Und dort sind beide Orte, sind mal ein, ich darf eben nicht sagen, ein Stammbaum, es ist ein Geschlechtsregister, weil ein Stammbaum sind lückenlos und hier so, sie sind definitiv nicht lückenlos, es fehlen bestimmte Namen drinnen. Und die zwei Geschlechtsregister, die stimmen nicht überein. Und jetzt ist das ein Fehler von der Bibel. Hat einer von diesen beiden etwas falsch geschrieben? Ich bin überzeugt, die Bibel macht keinen Fehler, also muss es stimmen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wo man das auslegen kann. Die eine, die ist schon ziemlich alt, sie etwa ungefähr 200, 220 Jahre nach Christi entstanden, wo man gesagt hat, es ist nachher mit der Schwagerehe, können das Verschiebungen geben, je nachdem, wenn man das nachher die Nachkommen zuschiebe. Zur Zeit von der Reformation, das habe ich nicht selber herausgefunden, das habe ich irgendwo gelesen, ist man darauf gekommen, es könnte ja sein, dass nicht die gleichen Stammbäume sind, dass nicht die gleichen Personen sind. Es heisst zwar beiden Orten, der eine ist von unger, also von der Gegenwart in die Vergangenheit und der andere von der Vergangenheit in die Zukunft. Es könnte ja sein, dass das eben nicht die gleichen sind. Und ich persönlich tendiere eher zu dieser Ansicht. Und zwar ist zwar jeder Mord Josef, aber Frauen sind grundsätzlich nicht in diesen Geschlechtsregister aufgeführt. Also ist der Josef als Mann von der Maria aufgeführt, aber eigentlich ist der Stammbaum von der Maria. Und warum das? Weil Gott ist sehr genau. Das wissen wir, wenn wir ein bisschen schauen, Gott ist sehr genau. Und er hat dem David versprochen, dass ein Nachkommen von ihm immer auf dem Königsthron werde sein. Und er hat der Eva versprochen, weil der, jetzt muss ich gerade aufpassen, der Lukas Geschlechtsregister geht zurück bis Adam und das Matthäus Geschlechtsregister geht zurück bis zum Abraham. Also, es werde immer jemand von seinem Geschlecht auf dem Thron sein. Und die Königsherrschaft hat Gott dem David versprochen, wo Jesus sei ein Nachkommen von David. Aber wenn wir nachher schauen, dann kommen wir nachher vielleicht noch einmal zurück, weil es überschneidet sich zwischen mit diesen Gedanken. Jesus ist definitiv nicht ein Nachkommen von Josef gewesen. Definitiv nicht. Weil wir lesen, da kommen wir nachher noch später darauf zurück, dass der Heilige Geist, also Gottes Geist, über Maria gekommen ist. Das heisst, dass Jesus eine andere DNA hatte. Er hatte einerseits Gott als Vater und andererseits Maria als Mutter. Das heisst, es gibt eine göttliche DNA und es gibt eine menschliche DNA. Und wenn wir in der Bibel nachlesen, dann sehen wir, dass Jesus sich selber als Gottes Sohn tituliert. Als Sohn von Gott. Es ist auch schon in der Prophezeiung von der Maria, er wird Gottes Sohn genannt werden. Das könnt ihr im drin in dem Text nachlesen, von diesen ersten Kapiteln. Er wird Gottes Sohn sein. Andererseits lesen wir in dem Evangelium auch viel vom Menschensohn. Also ist es beides. Er ist Menschensohn, weil er die DNA von den Menschen hat, von der Maria, und die DNA von Gott. Er ist beides. Gott und Mensch. Das ist mir noch wichtig. Und ich finde, das ist auch für mich sehr wichtig, zu sehen, dass Gott sehr genau ist mit seinen Ausführungen. Und dass das, was er sagt, eben auch stimmt. Weil das ist auch wichtig für uns für die Zukunft. Weil Jesus hat gesagt, als er auf die Erde gegangen ist, ich werde wiederkommen. Und wenn jetzt das vorher nicht gestimmt hat, die Prophezeiungen nicht stimmen, dann müsste man sagen, ist vielleicht stimmt das auch nicht, was Gott später hat gesagt. Aber weil das immer gestimmt hat, dürfen wir sicher sein, dass es stimmt. Weil wir haben ja schon rein nur in unserem menschlichen Zusammensein, ist es so, wenn jemand uns immer die Wahrheit gesagt hat bis dahin, wenn er etwas sagt, dann glauben wir es. Weil der sagt uns die Wahrheit. Wenn uns aber jemand angelogen hat, irgendwann in der Vergangenheit, dann sagen wir, dem traue ich nicht. Gut, das war jetzt das gewesen, mal für den Einstieg über wie das von der Vergangenheit bis dahin gekommen ist, was das eigentlich an Maria und Josef, ihre Hintergrund, ihre Geschichte, ihre Vorgeschichte, so. Jetzt ist es gegangen. Jetzt kommen wir zum Josef. Und da lesen wir nachher, das ist im Matthäus Kapitel 1, Vers 18. Maria war verlobt. Sie war dem Josef versprochen. Sie wollte demnächst heiraten. Und Sie haben ja noch keinen Sex zusammen. Sie haben sich da sehr gut an die Gebote gehalten, die Gott gesagt hat. Und nachher, auf das Mal, muss Josef feststellen, hey, meine Braut ist schwanger. Meine Braut ist schwanger. Und jetzt mit dem umzugehen, das ist nicht gerade ganz ohne. Weil, was würden wir sagen, wenn auf einmal meine Freundin, die ich demnächst heiraten will, sagt, oh, ich bin schwanger. Und dann würde sie mir noch erzählen vom Heiligen Geist. Also das würde ihr nicht glauben. Weil dann würden wir sagen, das kann nicht wahr sein. Und ich denke, Josef ist da in eine ganz schwierige Situation gekommen. Josef war aber auch ein Mensch, der sehr gutmütig war. Weil er hat verschiedene Möglichkeiten gehabt. Er hat jetzt können sagen, das Kind ist nicht von mir. Sie hat Ehebruch begangen. Also das hat die geheissen zur damaligen Zeit. Wir sehen das so später bei Jesus, wo die Pharisäer kamen oder eine Ehebrecherin gebracht und sie wollten steinigen. Also es hätte können heissen, dass Maria gesteinigt wird. Oder er hätte können sagen, sie gleich zu sich nehmen und sagen, es ist einfach, es war mir untreu gewesen. Es war eine Schande für sie. Oder die andere Variante war, er kann einfach davon schleichen und es einfach stehen. Und dann würde es eigentlich die Schande ihn treffen, dann würde es für ihn heissen, das ist ein Mistkerl, der hat es einfach verlassen. Genau. Aber in dieser Situation hat Gott eingegriffen. Gott hat eingegriffen und hat Josef gesagt, hab keine Angst. Hab keine Angst. Das zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Heiligen Geist. Jetzt hat Gott eingegriffen. Und das ist ja eigentlich, es ist sicher eine schwierige Situation gewesen, auch für Maria, für Josef. Und das Interessante ist, dass in schwierigen Situationen, dass Gott eingreift, dass Gott anfängt zu handeln. Und dann, wo Josef ist aufgewacht, das heisst, er sei im Traum erschienen, Gott, wo Josef ist aufgewacht, hat er Maria geheiratet. Also, sie sind zusammengekommen. Und dann ist eigentlich das Nächste, was ich staune, aber Josef. Das heisst, sie haben keinen Sex gehabt, bis das Kind ist geboren. Also, ich kann mir nicht vorstellen, zu heiraten und dann können sie sagen, ja, also jetzt tun wir das Bett noch voneinander streuen. Ich glaube, wegen dem heiraten wir doch, oder, dass wir zuletzt irgendwie zusammen sind. Aber Josef hat gesagt, nein, jetzt ist da Warten angesagt. Ich staune ab dem Mann. Und dann lesen wir wieder ein bisschen nicht mehr von diesen beiden und dann kommt die Volkszählung, wo sie haben, müssen aufbrechen nach Bethlehem. Sie sind nach Bethlehem gegangen, um sich dort einzuschreiben. Wir kommen dort wieder zurück, einst bei Maria, aber jetzt ist es bei Josef, der hat einfach Esau gepackt und Maria unter den Arm genommen, oder vielleicht auch nochmal nachgezogen, und vielleicht hat sie dürfen reiten. Und ich denke, es war für Josef auch nicht einfach gewesen. Er hatte seinen Beruf gehabt, und jetzt einfach wegzugehen und seine Frau war schwanger, fragt man sich, ja, kurz vor der Geburt ist noch so ein bisschen mühsam. Und es ist schließlich, also ich würde sagen, es ist heute, wenn wir von hier nach Bethlehem müssen reisen, heute wäre es einfacher, wenn er dann nur die kurze Distanz. Oder hier so, der Josef ist einfach gegangen, er hatte keine andere Wahl gehabt, es war einfach Vorschrift gewesen, und dann hätte er müssen gehen, weil das hätte sonst schwerwiegende Konsequenzen gehabt für ihn. Nachher ist eigentlich nicht mehr so viel, wo der Josef hat müssen machen. Es ist nachher mehr Sachen, die beide zusammen, aber mehr Maria betroffen hat, wo wir den Tier dazukommen. Nachher sind die Sterndeuter gekommen. Das ist das erste Mal, wo der Josef wirklich aktiv hat müssen werden. Nebst dem, dass er sehr, sehr wohl eben die Opfer und die Vorschriften vom Judentum hat eingehalten, wo nach einer Geburt kommt, aber die müssen denke, wir haben bei Maria dort eher über das zu schauen. Aber die Sterndeuter sind gekommen und Gott hat wieder zum Josef gesagt, jetzt nimm Maria, das Kind und geh nach Ägypten. Einfach so nach Ägypten. Ist der Reis noch ein bisschen länger gewesen. Und es heisst, es sei in der gleichen Nacht aufgebrochen. Er hat also nicht einmal bis am Morgen gewartet, sofort zusammengepackt und ist gerade losgegangen nach Ägypten. Auch wieder etwas, was Gott an Josef gesagt hat, aber er hat sofort gehandelt. Und irgendwann in Ägypten hat Gott ihm wieder gesagt, jetzt kannst du wieder nach Israel zurück. Und Josef hat wieder eingepackt, ist wieder nach Israel zurück und unterwegs hat ihm Gott nachher noch gesagt, gang jetzt nach Nazareth. Gang nicht nach Bethlehem oder nicht schon am Nord her, gang nach Nazareth. Und er ist nach Nazareth gegangen. Weil die Verheißung sagt, Jesus sei ein Nazarener. Also hätte er nach Nazareth müssen gehen. Und nachher lesen wir wieder nicht mehr von Josef bis Jesus war 12-jährig, dass sie in den Tempel gegangen sind, um das Passafest zu feiern. Und das ist die letzte Stelle, wo wir etwas lesen von Josef. Was können wir jetzt von Josef mitnehmen? Josef hatte schwierige Zeiten. Und wir haben ja manchmal schwierige Zeiten. Und Gott hat zu Josef geredet. Und Josef hat das gemacht, was Gott hat gesagt hat. Manchmal redet Gott auch zu uns, aber manchmal machen wir es nicht, das, was Gott hat gesagt hat. Oder wir tun es schwer damit. Ich denke, das ist etwas, was wir von Josef lernen können. Auf Gott zu hören, mit Gott zu gehen und ihm zu vertrauen. Vielleicht hat er Angst gehabt, ich weiß es nicht, aber er hat ja sehr viel Angst haben. Bei all diesen Reisen, bei all dem, was auf ihn zugekommen ist, aber er hat Gott vertraut. Und das dürfen wir mitnehmen. Gehen wir zur Maria. Das fängt schon ganz komisch an. Wenn wir uns vorstellen, Maria ist irgendwo vielleicht in einem Zimmer gewesen, ich weiß nicht, was es war, aber auf einmal ist da jemand da. Auf einmal ist man nicht mehr alleine. Es heisst nicht, dass andere Leute dabei waren. Auf einmal ist sie nicht mehr alleine und da steht ein Engel. Und was heisst ein Engel? Wenn wir in der Bibel schauen, das kann sein, dass es eine Person war, wie wir, angelegt wie wir, ausgesehen wie wir. Aber es kann eine Lichtgestalt sein und sie kann sehr viele Formen haben. Aber wenn jetzt auf einmal da hier so, wow! Und dann steht da Engel. Wir würden auch ein bisschen komisch schauen. Wir hier so, alle zusammen, wir würden vielleicht auch ein bisschen klopfen. Und so ist es an Maria gegangen. Und immer wenn Gott durch einen Boten in unser Leben kommt, dann ist das Erschrecken immer wieder da. Wir lesen das in der Bibel bei vielen Orten, wo Engel den Menschen erschienen sind, dass sie erschreckt sind. Dass sie das nicht einordnen konnten. Es ist etwas, was fremd ist. Und hier so ist Engel zu Maria gekommen und hat sie begrüßt. Sei gegrüßt, Maria. Maria ist erschrocken und hat sich gefragt, was heisst das für mich? Immer wenn Gott mit uns direkt in Verbindung tritt, kommt das Erschrecken und es kommt die Frage, was heisst das für mich? Was ist jetzt? Was heisst das? Und dann macht er eine recht krasse Aussage, du wirst schwanger werden. Also an sich ist eigentlich ein Schwangerwerden vielleicht nicht die allerkrasseste Aussage gewesen, aber in dieser Situation war sie sehr krass gewesen, weil sie hat ja nachher müssen sagen im Vers 34, wie soll das geschehen? Ich bin mit keinem Mann zusammen gewesen. Wie soll das geschehen? Das ist ja nicht möglich. Und dort hat dann der Engel gesagt, der Heilige Geist kommt über dich. Du wirst schwanger werden, eigentlich von Gott. Und wenn wir dann das jetzt noch ein bisschen anschauen, Maria war wahrscheinlich nicht sehr alt gewesen denn. Es gibt so ein bisschen, ab 12,5-jährig heisst, die Mädchen dürfen heiraten denn. Also sie wird irgendwo, vielleicht 14, 15, 16, aber nachher wahrscheinlich schon nicht mehr älter. Und wenn wir da die jungen Frauen anschauen, wenn wir jetzt denen würde sagen, hey, du wirst schwanger werden, nachher würden die wahrscheinlich sehr erschrecken. Und erstaunlich ist eigentlich nachher die Antwort von der Maria zuletzt. Was mir soll es geschehen? Ich will Gott folgen. Irgendwo das Teufel Gott vertrauen, was Maria hatte, das erstaunt mich. weiss nicht, wie viel das zum Beispiel der Josef dann hat mitbekommen hat. Weil nachher heisst, sie sind sofort abgegangen zu ihrer Verwandten, zur Elisabeth, wo sie nachher 3 Monate dort geblieben. Also, ich weiss nicht, vielleicht hat es der Josef erst nach diesen 3 Monaten gemerkt, dass sie schwanger ist. Und vielleicht hat sie ihm es vorher gesagt und vielleicht haben sie sich unterdessen besucht. Das können wir nicht, das steht bei der Bibel nicht drin. Aber sie ist nachher dorthin gegangen und hat ein erstaunliches Loblied gesungen. Wenn ihr heute Zeit habt, dann lesen ist das lesen und dann könnt ihr euch mal ein bisschen überlegen, könnte ich nach so einer Aussage, so etwas, wo mir Gott gesagt hat, ein solches Loblied zu singen. Könnte ich das? Und es war Maria sicher auch bewusst gewesen, dass der Josef nicht so besondere Freude hatte an dieser Nachricht. Dass er eben wie die Möglichkeit, die wir gesehen haben, schon beim Josef, dass die Möglichkeiten waren. Aber der Josef heisst, es war ein fantastischer Ehemann zur Maria. Jedenfalls das, was wir lesen, ich weiss nicht, vielleicht auch dazwischen auch Meinungsverschiedenheiten hatte. Aber das, was wir lesen, war ein fantastischer Ehemann. Weil er hat es gut gemeint und hat die Frau geheiratet. Und das hat für alle zusammen eigentlich auch die Sache entspannt, weil dann war es einfach klar, sie sind einfach vor der Ehe geschlafen, zusammen geschlafen und dann ist es gut. Es war auch wichtig, weil nach dem Gesetz hat ja Josef ist eigentlich der Ziehvater gewesen, er war der Namensgeber gewesen, und nach dem Gesetz war eben er der gewesen, der die Nachkommenschaft von David sicherstellen musste. Obschon er nicht der Erzeuger war. Das hätte nach dem Gesetz so müssen sein. Darum hat es der Josef auch gebraucht. Er ist nicht ohne Josef gegangen. Und dann ist Maria mit dem Josef logischerweise nach Bethlehem. Und dort ist die Zeit von der Geburt gekommen. Und das ist auch nicht ganz so eine einfache Sache. Stellt euch jetzt einmal vor, alle Frauen, die schon einmal das Kind bekommen haben, oder Männer, die vielleicht dabei waren, wenn wir jetzt hier, wenn wir im Kuhstall müssen gebären, wäre ich gerade noch so ein bisschen, krass. Und einfach nichts da ist. Das wäre noch krass. Und das wird, einmal mehr hat das, wenn der Simon in einem Kuhstall wäre geboren, das wäre mir dann schon noch so ein bisschen komisch gewesen. Kommt das wirklich gut? Und das war vielleicht bei ihm auch ein bisschen komisch gewesen. Aber auf der anderen Seite hat Maria die Zusage gehabt, das ist der Sohn von Gott. Und Gott wird mit dem Menschen sein. Also eigentlich hätte es gut kommen, aber manchmal ist es in unserem Leben ja so. Eigentlich wissen wir, es muss gut kommen. Aber es macht uns Angst. Und wir wissen es erst im Nachhinein, ob es dann wirklich gut kommt. Und da haben wir manchmal wirklich auch Mühe. Und dann ist noch im Vers 19, Lukas 2, Vers 19, ein Vers, der für mich auch wie Maria charakterisiert. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Das ist das, was die Hirten ihnen sagen können, was die Engel gesagt haben, was sie dann das hat in sich aufgenommen und darüber nachgedacht. Ich glaube, es war eine Frau, die sehr viel nachgedacht hat. Und sehr viel nachgedacht hat, was soll das sagen? Was sagt das für mich, für die Menschheit? Das Nächste, was nachher Maria wieder aktiv ist, das ist, wo sie ein Reinigungsopfer bringen im Tempel. Normalerweise in einem Krippenspiel können wir immer die Weisen kommen auch noch gerade, oder? Und die sind definitiv viel später gekommen. Sie sind definitiv später gekommen, weil nach 40 Tagen war das Reinigungsopfer fällig. Nach 7 Tagen ist beschnitten gewesen, und nach 33 Tagen dazu war das Reinigungsopfer fällig gewesen für die Mutter. Und sie sind nach Jerusalem das Reinigungsopfer bringen, und Jesus, weil er der Erstgeborene war, war eigentlich Gottes Eigentum gewesen. Jedes erstgeborene Kind in Israel war ein Eigentum von Gott und musste rausgekauft werden. Genau. Und so haben sie Jesus nach Jerusalem gebracht. Genau dann, 40 Tage später, sie sind mit ihm dorthin und haben die Opfer dargebracht. Daraus, aus diesem Opfer geht aus, dass Maria und Josef nicht wohlhabend waren, weil sie zwei Turteltauben müssen bringen und das haben nur die armen Leute dürfen. Die ein bisschen Geld hatten, die müssen ein Schaf bringen und eine Taube. Also sie waren nicht wohlhabend. Ist sicher auch, weil ich weiß nicht, was er die ganze Zeit gemacht hat, der Josef, in dem Bethlehem. Ob sie vor Substanz gelebt haben oder ob er Gelegenheitsarbeit hatte, das wissen wir nicht, das heisst es nicht. Und ist wahrscheinlich auch nicht wichtig, wenn es nichts heisst darüber. Und dort hier so kommt der Simon, der Maria eine Botschaft mitgibt. Und zwar im Vers 35, Matthäus 1, Vers 35, der Schmerz, so zeigte er, was in ihrem Inneren vor sich geht. Das wäre, er zeigt auf, Jesus zeigt auf, was in den Menschen im Inneren vor sich geht. Und dann hat Maria gewendet, der Schmerz, der drüber wird wie ein Schwert in dein Herz dringen. Das ist nicht gerade eine positive Aussage, aber wir kommen nachher später dazu, dass das so geschehen ist. Und jetzt irgendwo nach diesen 40 Tagen in diesem Bereich sind irgendwann längst die Sterndeuter dahergekommen. Und dann waren sie sicher noch gegen das Bethlehem gewesen. Also sie waren relativ lang da gewesen. Und dann kommt wieder das, Josef hat gesagt, ab nach Ägypten und sie ist einfach mit, sie hat mit müssen. Und ich weiss nicht, wenn wir, vielleicht hätte Josef schon ein bisschen mehr müssen erklären, aber wenn ich meine Frau würde sagen, so, komm, zusammenpacken, wir gehen, vielleicht würde sie dann schon noch dreimal fragen, was willst du, vielleicht ihren Zweifel anmelden. Hier so lesen wir nichts, Maria ist einfach mit und kehrt später wieder zurück nach Nazareth. Jetzt müssen wir da schauen. Und dann kommt wieder das mit diesen 12 Jahren, wo sie im Tempel sind. Und das ist eigentlich erstaunlich. Ich weiß nicht, ich glaube, wir geben unseren Kindern, das gibt definitiv eine Strafe, wenn sie einfach nachher dorthin würden, am Mord zurückbleiben und einfach, und wir müssten sie suchen, 3 Tage lang. Das würden wir auch nicht verziehen, das gibt definitiv eine Strafe. Wie das Tier aussehen würde, weiss ich auch nicht gerade im Moment, weil ich wäre auch würde im Roten drehen. Und hier so lesen wir nichts. Maria macht hier so eine Aussage. Sie waren fassungslos, als sie ihn gefangen haben. Und sie hat gefragt, Kind, wie konntest du uns so etwas antun? Mehr nicht. Das ist alles, was wir lesen in der Bibel. Aber es war wiederum eine Person, wie wir schon gesehen haben, die sehr viel in sich innen bewegt hat. Und hat sich sehr tiefgreifende Gedanken gemacht. Der nächste Punkt, den wir bei Maria sehen, das ist nachher bei der Hochzeit von Kanaan. Dort hier so hat sie gesagt, zu Jesus kam und gesagt hat, hey, der Wein ist ausgegangen. Und Jesus hat gesagt, nein, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Zwischen ist irgendwann wahrscheinlich der Josef gestorben. Wir wissen nicht, ob er vielleicht ziemlich älter war, ob er krank war oder was er hatte. Aber in dieser Zeit zwischen ist Josef irgendwann nicht mehr da gewesen, und Jesus war der Erstgeborene gewesen. Also war Jesus verantwortlich für den Unterhalt der Familie. Jesus war auch verantwortlich, dass Geld reinkommt für die Familie. Und er war Zimmermann und war vielleicht sind seine Brüder auch Zimmermann. Also das heisst, er hatte ein kleines Zimmerunternehmen gehabt. Also er hat gewusst, was Geschäfte heisst, er hat gewusst, was Arbeit heisst. Irgendwo hat man viel so das Gefühl, ja, Jesus oder, der ist einfach geboren und dann irgendwann war er 30 und hat angefangen zu predigen. Aber dazwischen war eine lange Zeit. Und wir müssen uns gar keine Illusionen machen darüber. Das heisst, nachdem er angefangen hat, dass er Satan 40 Tage in der Wüste versucht. Aber Satan hat in diesen 30 Jahren vorher mit 100%iger Sicherheit probiert, ihn zu legen. Und wenn wir wissen, wie man geschäftet, dann ist das extrem schwierig, nicht ich zu gehen. Immer korrekt zu geschäften. Immer genau alle Gebote, die Gott im Alten Testament gegeben hat, einzuhalten. Schaffen wir definitiv nicht. Irgendwann eine Kaltbarkeit oder irgendwann, ja, kann man das schon noch richten. Und von dann an ist nachher Maria wieder weniger mehr. Wir lesen nachher noch in Matthäus 12, Vers 47, dass sie ihn gesucht haben, als er sehr beschäftigt war mit den Leuten. Dass sie sich kommen und ihn eigentlich heimreichen wollten. Weil sie das Gefühl hatten, also jetzt müssen wir zu dem Jesus mal schauen. Der übertreibt es langsam. Und Jesus hat dir so gesagt, wer sind meine Geschwister? Die Leute, die mir nachfolgen. Das ist meine Mutter, das sind meine Geschwister. Eigentlich brutal, wenn man das denkt, was er da sagt, einer Mutter. Wenn ich der Mutter gesagt habe, hey, Die Leute hier so meinen, das sind Geschwister und Mutter. Ich weiß nicht, ob sie das verstanden hat. Und dann haben wir Maria noch einmal unter dem Kreuz, wo Jesus wieder für sie sorgt. Und er sagt zum Johannes, hey, das ist dein Sohn jetzt. Und zum Johannes, Johannes, du zu der Mutter schauen, das ist deine Mutter. Wenn er die Aufgabe abgibt, die für die Frau sorgt, die seine irdische Mutter war. Wir wissen, dass sie nachher in der ersten Gemeinde dabei war, dass sie den Jesus, ihren Sohn, eigentlich als ihren Retter hat aufgenommen hat. Aber was wollen wir jetzt aus der Geschichte von der Maria lernen? Es war eine Frau, die Gott vertraut hat. Und das, was sie gehört hat, von Gott in ihrem Herzen aufgenommen, bewegt hat und hat umgesetzt in ihrem Leben. Die Geschichte um die Geburt von Jesus, das hat hier eine Parallele ein bisschen zur heutigen Zeit. Wir haben heute ja sehr viele Unsicherheiten. Heute ist das gültig und morgen ist wieder irgendeine andere Vorschrift. Und das geht so. Oder? Eigentlich haben wir alle zusammen genug davon. Und alle zusammen möchten wir, dass das endlich aufhört. Und alle zusammen möchten wir wieder unsere Freiheiten haben und wieder leben können, wie wir das früher gewöhnt waren. Und wir haben, es gibt niemanden, der das nicht bis oben aus genug hat. Und Vorschriften sind immer wieder Vorschriften. Was machen wir nachher damit? Ich denke, es war eine ähnliche Zeit dann. Es ging alles wieder drunter und drüber gegangen. Besatzungsmacht und so weiter. Und ich denke, wir dürfen auch in der heutigen Zeit trotzdem sagen, Gott hat das im Griff. Und wir dürfen Gott vertrauen. Und wir dürfen mit Gott unterwegs sein. Und ich denke, das ist das, was ich euch eigentlich mitgeben wollte mit dieser ganzen Geschichte. Die Zusammenhänge, dass Gott immer alles im Griff hat. Und ich glaube, ich habe das schon irgendwann gesagt, eine Predigt gehört, die über den Punkt ist gegangen, Gott regiert. Und Gott regiert selbst jetzt. Und selbst wenn wir das Gefühl haben, das ist nicht mehr möglich, das ist alles drunter und drüber, das ist ein Chaos. Aber Gott regiert. Und irgendwann greift Gott ein und führt alles zum Guten. Selbst in dieser Zeit dann und selbst heute in unserer Zeit. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du bist auf die Erde gekommen, als Gott, du als Mensch. Du hast hier gelebt, du hast das Leben gelernt kennen in der ganzen Tragweite. Und du kennst unsere Situationen. Du hast das alles auch miterlebt und noch viel dazu. Und ich danke dir, dass du uns einfach gern wieder Mut machen musst, zu vertrauen auf dein Wort. Und dass dein Wort Gültigkeit hat. Und dass dein Wort nicht lügt. Und dass dein Wort wahr ist. Ich danke dir dafür. Und danke dir, dass du mit uns kommst. Dass du uns, gerade wenn wir manchmal verzweifelt sind oder wenn wir am Ende sind, dass du uns dann noch wieder gute Botschaften, gute Worte zukommen lässt, die uns wieder neu motivieren, mit dir zu gehen, zu dir zu kommen und dir zu vertrauen. Und du möchtest uns dort drinnen an Mut und Freude schenken. Ich danke dir, dass du der bist, der alles im Griff hat. Und bitte dich um dein Segen für uns heute. Willkommen in der Zeit. Amen.